Ich lese aus Jesaja 58, die Verse 7 bis 12. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt. Und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her, und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allen Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde ich, der Herr, euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langem in Trümmern liegt, und wird die alten Mauern neu errichten. Man nennt euch dann das Volk, das die Lücken in den Mauern schließt, und Volk, das die Straßen wieder bewohnbar macht. Amen. Bruder Johannes, Gottes Segen.
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Schön, wieder einmal hier bei Ihnen in Wächtersbach zu sein. Haben uns gefreut auf diesen Abend und kommen natürlich nicht mit leeren Händen. Wir haben Grüße mitgebracht, nämlich Grüße aus der evangelischen Gemeinschaft in Frankenberg, wo wir vorigen Sonntag zum Gottesdienst waren. Und wenn wir dürfen, nehmen wir Ihre Grüße mit zur evangelischen Gemeinschaft Kinzigtal in Altenhaslau, wo wir morgen früh zum Gottesdienst sein werden. Nicht mitnehmen können wir Ihre Grüße in die evangelische Gemeinschaft Wendershausen, Tann in der Rhön, wo wir eigentlich morgen sein sollten. Aber es hat mich gestern der Gemeindeleiter angerufen und gesagt, der Gottesdienst fällt aus, es sind alle krank. Also bleibt es bei diesen Grüßen. Noch ein kleiner Werbespot natürlich. Wir sind jetzt mitten in unserer Aktion Pakete hinter Gitter bringen. Den machen wir schon seit vielen Jahren zusammen mit der evangelischen Gefährdetenhilfe Schwarzes Kreuz. Da packen wir Pakete für bedürftige Strafgefangene in den Gefängnissen. Und da haben wir voriges Jahr 100 Pakete an die Gefängnisseelsorge in Würzburg übergeben und sind jetzt also in diesem Projekt. Wer sich dafür interessiert, der kann sich diesen Flyer gerne mitnehmen. Denn viele dieser Strafgefangenen haben niemanden, der an Weihnachten ihnen auch nur einen Spekulatius vorbeibringen würde. Und Jesus sagt, ich bin gefangen gewesen und ihr habt mich besucht. Und wir haben schon in Thailand während unserer Missionstätigkeit dort regelmäßig deutsche Strafgefangene im thailändischen Gefängnis besucht oder deutschsprachige. Und wir haben sehr, sehr oft erlebt, dass in dieser absoluten Krisenzeit der Gefangenschaft Menschen zum Glauben an Christus gekommen sind. Und das ist also auch, was uns hier antreibt. Vater, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir haben den Predigttext gehört allerdings in einer etwas anderen Übersetzung, war Hoffnung für alle oder was, schätze ich, nehme ich an. Ich bin ja ein alter Mann und deswegen benutze ich grundsätzlich den Luthertext, auch weil ich davon begeistert bin, davon ganz abgesehen. Aber deswegen lese ich es nicht noch einmal vor, sondern Sie müssen halt jetzt besser aufpassen. Das ist das einzige Problem. Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Freunde, was ich schon immer mal wissen wollte, wie lange können Sie die Luft anhalten? Wie lange? Ich weiß es auch nicht. Man muss es mal probieren. Aber ich habe Angst, wenn wir das jetzt probieren, dass ein paar vom Stuhl fallen dann. Als Kinder haben wir das gerne gespielt, vor allen Dingen im Schwimmbad. Wer besonders lange untertauchen kann und am weitesten kommt. Und dann habe ich das daheim auch in der Badewanne probiert. Aber das hat keinen Spaß gemacht. Warum hat es keinen Spaß gemacht? Genau, weil keiner zugeguckt hat. Und davon spricht der heutige Predigttext, der übrigens die Perikope, also vom vergangenen Sonntag, vom Erntedankfest ist. Und Sie werden sich fragen, was hat denn jetzt das mit dem Luftanhalten zu tun? Nun, auch das Luftanhalten ist eine Form der Enthaltsamkeit, die man sich auferlegt. Man atmet halt nicht. Und Enthaltsamkeit, das nennt die Bibel Fasten. Wenn man sich etwas einer Sache enthält, dann ist das Fasten. Das Wort Fasten selbst kommt von dem Wort Fest her und bedeutet so viel wie festbleiben, durchhalten, nicht vorher schon aufgeben. In der Bibel geht es entsprechend darum, an den biblischen Fastengeboten festzuhalten. Vor allen Dingen daran festzuhalten, wenn du es machst oder wenn du Gott ein Gelübde gibst, dann löse es auch ein. Mach nicht auf dem halben Weg schlapp. Bleib fest in deiner Entscheidung. Fasten ist heute wieder in. Nicht nur bei Christen. Wer gerne in Buchhandlungen geht, der kann also jede Menge Bücher über Heilfasten und Gesundfasten und neues Lebensgefühl durch Fasten und so, eine ganze Bücherwand voll. So in ist das, jede Menge Ratgeber. Man kann Enthaltsamkeit ja auch in verschiedenen Bereichen einsetzen. Na, das kann, wie es meistens so verstanden wird, was sein? Enthalten? Essen, erst einmal. Dann trinken. Aber es gibt auch welche, die sich des Schlafes enthalten. Habe ich sehr große Probleme. Es gibt welche, die sich des Sprechens enthalten. Also manche Morgenmuffel machen das auch und in manchen Familien zieht der Schweigeteufel regelmäßig ein. Aber das ist nicht Fasten, sondern das ist ein bisschen Dummheit eigentlich. Ne, anstatt dass man eben halt sich miteinander versöhnt und wieder miteinander redet, redet man 3 Tage nicht. Wie dumm kann man sein? Schade um jede Zeit, die einem so verloren geht. Aber manche verzichten aufs Sprechen. Viele verzichten auf Genussmittel, andere verzichten aufs Handy oder sollten das unbedingt mal machen. Oder aufs Fernsehen. In den Wochen vor Ostern gibt es ja diese große Initiative, die heißt 7 Wochen ohne. Haben Sie vielleicht schon mal gehört, seit vielen Jahren. Und es ist interessant, das wird in den Kirchen, in der katholischen und evangelischen Kirche sehr stark beworben, ne? 7 Wochen ohne, aber da beteiligen sich auch unzählige Heiden dran. Leute, die sagen, oh, das ist mir jetzt mal ein Anreiz, dass ich mal teste, wie gut ich das aushalte, ohne Alkohol oder ohne Schokolade oder ohne zusätzlich Salz im Essen oder was auch immer. 7 Wochen ohne. Für die Bibel und die alte Kirche bezog sich das Fasten jedoch weitgehend auf Essen und Trinken, und der Sinn der Fastenzeit war es, sich klarer und eindeutiger und unabgelenkter auf Gott, auf seinen Geist, auf sein Wort zu besinnen. Und wer es mal ausprobiert hat, der weiß schon, da ist echt was dran. Na, wenn man erst einmal die ersten 2-3 Tage überstanden hat und dann in dem Flow drin ist, in diesem Fasten drin ist, da nimmt die stille Zeit eine andere Form an. Also kann ich Ihnen nur mal empfehlen, machen Sie es mal. So wie beim Luftanhalten bei uns Kindern machte den Leuten in jener Zeit das Fasten, also in jener Zeit, in biblischer Zeit oder auch in nachbiblischer Zeit, im Mittelalter oder so, machte das Fasten eigentlich nur dann richtig Spaß, wenn sie von Menschen und vor allem von Gott dabei beobachtet, gelobt und geliebt wurden. Das war das eigentliche Ziel. Um genügend Eindruck zu machen, so erzählt es Jesus selbst, wuschen sich manche während ihres Fastens nicht, zogen schäbige Klamotten an, machten ein mieses, trauriges Gesicht. Also das kriegen viele Deutsche auch ohne Fasten hin. Aber, also natürlich nicht hier, ist klar. Na, da, aber sonst, also ein mieses, trauriges Gesicht, damit ja alle mitbekamen, wie fleißig man fastete und dann einen entsprechend bewunderten und womöglich gleichzeitig vielleicht sogar ein bisschen bemitleideten. Und da fühlten sich dann die Faster richtig wohl. Wenn sie fasteten, sagten die Leute meistens, dass sie das für Gott tun, um ihn zu ehren und um ihn zu und um ihm zu zeigen, wie sehr sie ihn fürchten und verehren und lieben. Ob das vor Gott großen Eindruck gemacht hat? Das Fasten? Nee, gell, wir wissen's. Bibelleser wissen immer mehr. Deswegen wissen Bibelleser auch, dass Gott das geradezu verdammt hat. Was soll das für ein Fasten sein, haben wir vorhin gelesen, in den freundlichen Worten der Hoffnung für alle. Na, was soll das für ein Fasten sein, das ihr mir da anbietet? Tut das weg. Schon über Jesaja 1 heißt es, tut weg von mir das Geplärr eurer Lieder. Ich kann eure ewigen Brandopfer nicht mehr riechen, sagt Gott. Wer hat euch denn gerufen, dass ihr in meinen Tempel kommt und den Vorhof zertretet? Wie bescheuert ist euer verhandelter Verhalten? Warum wird er da so wuschig angesichts dieses Fastens, das doch eigentlich ihn ehren sollte? Und das ist das Schöne, dass wir hier in unserem Text eine Antwort bekommen. Wir lesen in den Versen vor unserem Abschnitt, also vor dem, was der Alexander gelesen hat, dass das Gegenteil der Fall war. Gott wurde traurig und zornig zugleich. Er kann es nicht ertragen, dass die Menschen auf der einen Seite so fromm, gottesfürchtig und religiös tun und sich andererseits oft richtig böse verhalten. Eine Klage, die sich durch die ganze Heilige Schrift durchzieht. Und da geht es eben leider nicht um die Heiden. Da wäre es ja noch gut. Da wären wir ja alle dabei, wenn die richtig eine abkriechten. Aber es geht um das Volk Gottes. Und der Jakobus, der fragt verzweifelt, wie ist das denn möglich, dass aus derselben Quelle bitteres und süßes Wasser zugleich fließt? Und das waren ja Leute, die durchaus begeistert waren, die bei dem Einzug Jesu in Jerusalem gerufen haben, Hosianna. Es hat nur nicht lange gedauert. Eine Woche später haben sie gerufen, kreuziget ihn. Das ist schon seltsam in den Menschen, die sie auf der einen Seite so viel Gutes denken können, und auf der anderen Seite so viel Mist verzapfen. Gott kreidet seinem Volk an, dass sie ihre Arbeit, ihre Arbeiter so schamlos ausnützen, als wenn sie Sklaven wären. Ihr enthaltet den Arbeitern euren Lohn vor. Was soll das dann bedeuten, eure Fasterei hier im Tempel? Bezahlt den Leuten ihr Geld, dass ihr ihnen schuldig seid. Ihr hasst ihre Empathielosigkeit gegenüber den Armen, den Schwachen, den Hilflosen. Das ist halt deren Schicksal. Da müssen sie sehen, wie sie durchkommen. Im Arabischen heißt es Kismet, im Buddhistischen heißt es Karma, auch im Hinduismus. Karma. Ich habe von hohen Hindus gelesen, Brahmanen, also die oberste Kaste, die der Mutter Teresa von Kalkutta zusahen, wie sie Unberührbare aus der Gosse aufhob, um ihnen zu helfen. Und dann haben diese beiden Männer sich unterhalten und haben gesagt, was tut denn diese dumme Frau da? Das ist doch deren Karma, die Dalits oder Parias. Die müssen da durch. Gestern hat mich eine Frau angerufen, war total verzweifelt, weil ihre Freundin tief in die Esoterik und in den Okkultismus hineingeraten ist und eben halt auch in diesen buddhistischen Spiritismus, der eben halt von dem Rat der Wiedergeburten und so weiter spricht. Was glauben, fragen Sie mal hier in Deutschland, bei den Arbeitskollegen oder sonst, wie viele Deutsche glauben, dass sie wiedergeboren werden? Es gibt Rückführungen, dass Menschen also zurückgeführt werden für 300, 400, 500 Jahre durch dämonischen Einfluss, um eben halt, als sie damals im 15. Jahrhundert Mätresse vom deutschen Kaiser waren oder so. Und die Bibel lehrt uns, das ist alles Humbug. Du hast genau ein Leben. Und in diesem Leben entscheidet sich deine Ewigkeit. Und du musst in dieser Zeit deine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung heißt nicht, wie werde ich ein besserer Mensch, sondern diese Entscheidung heißt, wie finde ich Jesus, den Erlöser. Das kreidet Gott seinem Volk an, ihre Empathielosigkeit, ihre Gefühllosigkeit den Armen, den Schwachen, den Hilflosen gegenüber. Lieber streiten sie miteinander wie die Rohrspatzen, schimpfen und fluchen, dass es nicht mehr schön ist. Oft sind sie so unbeherrscht, dass sie gewalttätig werden, sei es in Worten oder auch ganz handfest. In den Augen Gottes passt dieses Verhalten einfach nicht zu einem gottesfürchtigen Fasten, bei dem es ja gerade darum gehen soll, sich zu reinigen und sich für Gott zu heiligen. Und darum schlägt Gott durch seinen Propheten Jesaja seinem Volk ein Alternativfasten vor, das es in sich hat. Denn die Botschaft des Propheten ist hier: Meint ihr, dass mir das gefällt, wenn ihr euch benehmt wie die Axt im Wald und wenn ihr schlecht gelaunte Sauertöpfe in der Gegend, wie schlecht gelaunte Sauertöpfe in der Gegend herumlatscht? Nein, sagt Gott, das gefällt mir nicht. Es ist doof. Es bringt mir keine Ehre, sondern beleidigt meinen Namen. Es gibt aber etwas, das wichtiger ist als ein bisschen Verzicht auf Essen und Trinken. Ein alternatives Fasten. Und das ist schon interessant, dass ausgerechnet dieser Text der Text für den Erntedanktag ist. Jesaja 58. Es geht also um mehr als um ein bisschen Essen und Trinken verzichten oder sieben Wochen Verzicht, sieben Wochen ohne. Also ich will Sie Ihnen das nicht ausreden, machen Sie das ruhig mit, kann nicht schaden. Aber es hat keine Bedeutung in den Augen Gottes. In den Augen Gottes geht es um andere Dinge und die werden uns in dem Text, den wir gerade gehört haben, entfaltet. Wir wollen sie uns in 4 Punkten näher betrachten, denn es führt uns dieses alternative Fasten auf einen Weg des wahren Erntedankes, nämlich zu einem Leben nach dem Herzen Gottes, das zu tiefer Erfüllung und großem innerem Reichtum führt, durch dieses alternative Fasten. Wenn ihr das bedenkt, dann seid ihr wie ein bewässerter Garten. Ihr seid wie ein Morgenglanz. Ihr blüht auf, glaub mir's, sagt der Prophet. Erstens, handle gütig, brich dem Hungrigen dein Brot. Und diese Worte des Jesaja, die klingeln immer wieder in meinem Hinterkopf, wenn ich über die Situation, die in Gaza herrschte vor einigen Wochen, nachdachte. Oh ja, ich sehe, dass Israel keine andere Chance und Möglichkeit hat, als sich erbittert gegen seine Feinde zu wehren und zu verteidigen. Aber wenn deinen Feind hungert, speise ihn. Wenn ihn dürstet, tränke ihn. Und das ist der schmale Grat, den Israel finden muss. Ich beneide sie nicht darum. Aber da ist in den letzten Wochen nach meinem Dafürhalten manches schiefgelaufen. Und wenn 90% Falschinformation wäre, die wir hier hätten, dann würden diese 10% des elenden Leidens reichen, um zu sagen, ihr lieben Leute in Israel, ja, vernichtet die Hamas, aber lasst doch in Gottes Namen Barmherzigkeit walten. Es sind 6 Dinge, die Gott wesentlich besser gefallen, als nur einfach für einige Zeit auf Nahrung zu verzichten. Isst fröhlich, sofern du den Hungernden ebenfalls mit Speise versorgst. Lass keinen neben dir verhungern oder verdursten oder erfrieren. Ein zweites, erfreu dich deiner schönen, warmen Wohnung, sofern du dafür sorgst, dass keiner, es sei denn, er will es nicht anders. Also das müssen wir wirklich hier einschieben. Es gibt Obdachlose, die wollen obdachlos sein, weil die sich in vier Wänden nicht mehr zurechtfinden. Das gibt es. Aber grundsätzlich muss gelten, dass keiner in Kälte und Schmutz übernachten muss. Die Bibel hat nichts dagegen. Zieh dich schick an, sofern du dafür sorgst, dass niemand nackt oder in Lumpen sein Dasein fristen muss. Wobei Nacktheit sicher auch auf seelische und geistige Entblößung zu beziehen ist. Denn das ist die große Nacktheit heute, die millionenfach auch in den sozialen Netzwerken geschieht. Ich habe keins, aber wenn ich irgendwas davon mitkriege, dann bin ich immer wieder erschüttert, was die Leute bereit sind, von sich im Internet preiszugeben. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und dann nachher reut es sie, aber sie können es ja nicht mehr einholen. Ist ja nicht mehr einzusammeln. Also Nacktheit ist auch eine seelische, eine geistige Entblößung, die heute in einem unglaublichen Maßstab stattfindet. Und das würde bedeuten, dass wir alles daran setzen als Christen, dass in unserer Gegenwart niemand entblößt, niemand erniedrigt oder dem Spott preisgegeben wird. Wir haben uns geschworen, als wir heirateten, wir wollen an unserem Tisch nicht negativ über andere Menschen reden. Das ist immer ganz einfach. Die Bibel sagt, laufe nicht mit zwei Gesichtern durch die Welt. Und das tun so viele Menschen, die haben ein Straßengesicht, das ist nett und freundlich und höflich zu den Menschen. Und dann haben sie das Zuhause-Gesicht. Das ist finster, abweisend und egoistisch. Solche Menschen nennt man in gut Hessisch Gasseengel und Hausdeibel. Und das gibt es auch umgekehrt übrigens. Gasse-Deibel und Hausengel gibt es auch, die sich eben daheim ganz toll benehmen und sobald die losgelassen sind, ich erinnere mich an einen Jungen, der war daheim immer ganz brav, so ganz zuckersüß, der ist mit mir groß geworden, mit mir in die Schule gegangen. Und sobald der um die Ecke war, da hat er noch schön der Mama zurückgewunken, tschüss Mama. Und dann ist der um die Ecke zum Bus und dann hatte ich erstmal das Hemd aus der Hose und dann hatte ich die Haare verstrubbelt. Und war ein ganz anderes. Gibt's auch. Alles Gute, das wir Menschen tun wollen, muss daheim bei unseren Allernächsten beginnen. Entziehe dich nicht deinem Fleisch und Blut, sagt Jesaja. Sonst ist es in Gottes Augen bedeutungslos. Wenn du das nicht zu Hause lebst, dann ist das, was du in der Öffentlichkeit tust, bedeutungslos. Ich erinnere mich an ein Buch, das ich von Festo Kiwenjere, dem ugandischen Bischof aus der Idi Amin-Zeit, gelesen habe. Und der Festo Kiwenjere, der hat da geschrieben, er hat sich mit seiner Frau fürchterlich gefetzt und gestritten, sonntags morgens beim Frühstück. Und dann ist er in sein Büro und hat gesagt, also ich muss jetzt los zum Gottesdienst. Und dann ist er da in sein Büro und hat sein Zeug gesammelt und gewohnheitsmäßig, wie das ein ordentlicher Pastor macht, ist er nochmal um seine Knie gegangen und hat also Gott nochmal um seine Hilfe angefleht. Und dann sagt der Heilige Geist zu ihm, geh du nur predigen, Festo. Ich bleib bei dir derzeit bei deiner Frau, die du so beleidigt hast. Wollen wir mal drüber nachdenken, ja. Gott schuf freie Menschen. Jede Form der Versklavung, der Unterjochung ist ihm ein Gräuel. Das kann durch Dominanz geschehen, dass man niemanden neben sich hochkommen lässt. Das kann durch psychische Manipulation geschehen. Das kann durch wirtschaftliche Ausbeutung geschehen. Das kann durch politische Ungerechtigkeit geschehen. Und das kann durch physische Gewalt geschehen. Wer so lebt, ist Gott ein Dorn im Auge und zieht Gottes Gericht auf sich. Wir sollen so nicht leben. Eine der gemeinsten Formen der Unterdrückung ist die üble Nachrede. Du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Die üble Nachrede, die öffentliche Diffamierung, die gezielte Verleumdung, die beweislose Beschuldigung. Wer so handelt, auch über soziale Netzwerke, der wird in Gottes Gericht nichts zu lachen haben. Da ist Jesus sehr eindeutig. Er sagt, eure Rede sei ja oder nein. Klar. Der andere muss wissen, dass ich es so meine, wie ich es sage. Ich habe es bestimmt schon mal gesagt, der große Adenauer, den ich sehr schätze, hat einen saudummen Satz gesagt. Der hat gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Und das ist falsch. Der andere muss sich darauf verlassen können, dass das, was ich gestern gesagt habe, auch heute noch Gültigkeit hat. Und wenn ich nicht weiß, ob das so geht, dann soll ich besser die Klappe halten. Das hat mal ein katholischer Bischof vor einigen Jahren geschrieben, ein Gebet, in dem heißt es, lieber Gott, hilf mir doch bitte, mein vorlautes Maul zu halten, bis ich weiß, wovon ich rede. Ein zweites, das uns hier in diesem Text miteinander beschäftigen muss. Das erste nochmal, handle gütig. Alles andere ist ohne Bedeutung. Ich erwarte von euch, sagt Jesus seinen Jüngern, dass eure Vollkommenheit besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Handle gütig. Christen, die nicht gütig sind, sind keine Christen. Ein zweites. Leuchte in dieser Welt. Dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte, heißt es. Es war und ist das große Ziel des jüdischen Glaubens, Gerechtigkeit in diese Welt hineinzutragen. Licht hat in der Bibel eine große Bedeutung. Dabei geht es natürlich nicht um vernichtendes, um zerstörerisches Licht, wie etwa bei dem Versengen durch Sonne oder bei der Vernichtung durch den Atomblitz. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Das Gute, das richtige Licht gibt Orientierung, erweckt Hoffnung, spendet neues Leben. Natürlich ist uns auch die heilsame Wirkung von Lichtstrahlen nicht unbekannt. Röntgenstrahlen machen gute ärztliche Diagnose und Behandlung erst möglich. Gammastrahlen verlängern durch ihre krebsvernichtende Kraft Menschenleben. Infrarotstrahlen entfalten heilsame Wärme für Muskel und Gelenke. Licht tut gut. Menschen, die Güte und Ehrlichkeit ausstrahlen, sind solche heilsamen Strahlen. Menschen, die Güte und Ehrlichkeit ausstrahlen, sind Backöfen voller Liebe, wie es Luther einmal formuliert hat. Menschen, die nach Gottes Geboten leben und im Licht der göttlichen Gegenwart stehen, haben eine wohltuende Ausstrahlung. Und insofern müssen wir unseren nichtgläubigen Kritikern mehr als dankbar sein. Wenn einer mal zu uns sagt, weißt du, du bist der letzte Heuler, ich glaub dir nicht. Dann sollen wir uns über den nicht ärgern, sondern dann sollen wir darüber nachdenken, stimmt das? Habe ich tatsächlich so eine nicht vorhandene freundliche Ausstrahlung, wie es eigentlich Gott gemäß wäre? Christen sollen Backöfen voller Liebe sein. Und Geschwister, da können wir uns auch nicht rausreden, wenn wir sagen, ich bin aber nicht so ein emotionaler Mensch. Das ist richtig. Also ich werde an eine Diakonisse erinnert, die war so ein Backofen voller Liebe, schon rein äußerlich die Statur. Und die war, die konnte, ne, das kannst du nicht nachahmen. Wenn du das nicht hast, hast du es nicht. Und doch kann jeder von uns entscheiden, ob er den Menschen zugewandt und offen begegnen will oder nicht. Auch Vertrauen schenkend. Nicht jeder ist von seinem Naturell so geschaffen, dass er ein Backofen voller Liebe ist. Aber so ein kleines Teelicht, das müssen wir alle hinkriegen. Man fühlt sich in der Nähe solcher Menschen sicher und wertgeschätzt und nicht missbraucht. Und wenn sie gehen oder aus dem Leben scheiden, bleibt kein bitteres Gefühl und kein Schmerz des Versäumten, sondern Dankbarkeit für die empfangene Wohltat, außer dem Verlustschmerz. Wir haben gerade vorgestern einen ganz unheimlich lieben Freund in Berlin verloren. Den hat Jesus zu sich gerufen. In hohem Alter ist alles gut. Aber da haben wir das nochmal so rekapituliert. Wie war der? Der war so einer, der Hochachtung und Freundlichkeit und Großzügigkeit ausgestrahlt hat. Ein dritter Gedanke. Erfahre Gottes Nähe. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wer seine Zeit nicht mit heuchlerischem, spirituellen Großtaten verplempert, die doch nur bei anderen Eindruck schinden sollen, wie also etwa, guck nur, wie toll ich faste, sondern sich nach gerechtem Verhalten ausstreckt. Gerecht, was ist denn gerechtes Verhalten? Ah, na, da würden wir als Evangelische sagen, oh, das ist ganz schwierig. Das mit der Rechtfertigung ist ein großes theologisches Problem. Nein, ist es nicht. Was ist Gerechtigkeit? Richtiges Denken, richtiges Reden, richtiges Handeln zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle. Simpel, oder? Das ist Gerechtigkeit, mehr ist es nicht. Wollt ihr das nochmal hören? Richtiges Denken, richtiges Reden, richtiges Handeln an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit. Das waren die fünf. Und wer das tut, wer sich darum bemüht, der wird etwas Besonderes erleben. Der wird auf einmal nicht mehr nach spirituellen Ereignissen gieren. Und das ist ja oft der Fall. Jesus sagt, selig sind die Wunder sehen und glauben, richtig? Wie heißt? Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Dieses ganze Primborium heute mit Wundern und Zeichen und Visionen und Erlebnissen und Erfahrungen. Ich habe vor einiger Zeit vor einem ganzen Forum von Predigern vorgelesen aus einem meiner Bücher. Und da steht eben drin in diesem Buch, dass also nach meiner festen Überzeugung die Heilige Schrift über unseren eigenen geistlichen Erfahrungen angesiedelt ist. Da habe ich was zu hören gekriegt. Das stimmt nicht, Bruder, sondern unsere geistlichen Erlebnisse sind genauso wichtig wie das, was die Heilige Schrift sagt. Da kann ich nur sagen, gute Nacht. Denn meine geistlichen Erlebnisse, die sind oft so dünn, so schwach. Wie viel habe ich mit Gott erlebt? Und dann kommt am nächsten Morgen wieder als wie so ein Trampelvieh ein neues Problem in mein Leben und ich fange wieder an, als hätte ich nie geglaubt. Als hätte ich nie geglaubt. Also auf unsere Erfahrung, wir sollen es nicht vergessen. Na, das ist, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat, heißt es. Aber sich auf die eigene Erfahrung im Blick auf das neu auf mich zukommende Problem zu stützen, das ist dünnes Eis. Es geht also nicht um irgendwelche spirituellen Erlebnisse, sondern man wird Gott auf eine ganz neue Art und Weise erkennen, die man nie für möglich gehalten hätte. Denn der Mensch wird erleben, wie Gott ihn auf einem perfekten Weg leitet. Es ist ein guter Weg, den Gott mit mir geht. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Ich habe gerade vorhin, bevor ich kam, ein Artikel gelesen von diesem Lothar Koch, Samuel Koch, der vor etlichen Jahren bei Wetten, dass querschnittsgelähmt wurde. Das hat mich sehr berührt, wieder ganz neu. Es ist ein guter Weg, den Gott mich führt, auch wenn er unheimlich anstrengend ist. Und anstrengend ist der Weg der Nachfolge. Der ist nicht immer bequem, aber immer mit tiefster Erfüllung für Leib und Seele und Geist verbunden. Selbst in schwierigen, dürren, entbehrungsreichen, mit Leid gespickten Lebensphasen erlebt sich der Mensch, der Gott, durch dieses alternative Fasten dankt, wie es Bonhoeffer schreibt, von guten Mächten wunderbar geborgen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Jungs, ja, du musst was essen, sagen die, du bist doch schon total fertig. Und sagt der Jungs, ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisset. Wenn ich von Gott umgeben bin, von guten Mächten wunderbar geborgen bin. Ich erinnere mich an eine Frau, die mir vor vielen Jahren erzählte, sie musste ins Krankenhaus, akute Situation, sie sollte geröntgt werden, eine sehr kräftige Dame, und sie musste sich also komplett entkleiden. Und dann wurde sie also auf diesen Holztisch gelegt, und dann wurden der Röntgenapparat oben runtergefahren, und dann kam ein Notfall. Und alle sind weggerannt, und sie lag splitternackt auf dem Röntgentisch. Und sie sagt, Johannes, ich habe angefangen zu weinen. Ich habe mich so ausgeliefert gefühlt, du kannst dir das nicht vorstellen. Und die Ärzte und die Pfleger und die Sunnies, die rannten rein und raus, alles an mir vor, und ich lag da. Und ich habe geweint und ich habe in meinem Herzen gerufen, Heiland, lass mich doch nicht so hängen. Und dann sagt sie, und auf einmal kam eine ganz warme Welle von Luft, die mich eingehüllt hat. Ich war noch nackt. Die Situation war noch nicht verändert. Aber Jesus war da und hat mich in sein Erbarmen eingehüllt. Erfüllt nach Leib und Seele und Geist, von guten Mächten wunderbar geborgen. Der Mensch, der so nach Gerechtigkeit aus ist, nach der Gerechtigkeit in Christus, na, wir können ja nicht durch unsere Leistungen etwas bewirken. Aber deswegen wollen wir doch trotzdem gerecht handeln. Die Diakonissen sagen immer so schön, Diakonie ist Dank für Golgatha. Wir tun das Gute, weil wir Jesus danken wollen. Jesus sagt, ich habe eine Speise, von der ihr nicht wisst. Johannes 4, Vers 32. Ein viertes. Werde zum Hoffnungsspender. Es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen ist. Wer sich nach wahrer Gerechtigkeit ausstreckt, die religiöses Verhalten nicht zur Eigenmächtigkeit missbraucht, der wird zu einem Baumeister der Lücken, die durch Ungerechtigkeit gerissen wurden, wieder schließt. Christen sind die besten Lückenbüßer, die es gibt. Sie stellen sich genau dorthin, wo alles zertrümmert ist, genau dort. Während Satan und seine Dämonen nur zerstören, werden die Gerechten Gottes daran erkannt, dass sie unermüdlich wieder aufbauen und die vom Hass vermienten Wege wieder begehbar machen. Leute Gottes werden daran erkannt, dass sie nicht Kalaschnikow, sondern Kelle in die Hand nehmen. Also die Maurerkelle. Die Gerechten Gottes haben eine unbändige Lust am Bauen, am Pflegen, am Hegen, am Pflanzen. Zerstörtes wieder aufzurichten, Verwüstetes wieder neu einzusehen. Sie machen verwüstete Städte wieder bewohnbar und vergiftetes Wasser wieder trinkbar. Sie richten im Chaos wieder Ordnung und Gesetz auf und stabilisieren das, was auseinanderzufallen droht. Und sie tun das auch dann, wenn sie selbst in die Bresche sich stellen müssen. So wie die Schrift sagt, Hesekiel 22, Vers 30, ich suchte unter ihnen, ob jemand sich zur Mauer machte und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, aber ich fand keinen. Und dann kommt der Christushymnus. Christen sind zum Wiederaufbauen da und nicht zum Zerstören, an keiner Stelle. So zu leben, in die Bresche zu treten, da wo alle anderen zurückweichen, das hat Christus uns vorgelebt. Und das ist ein alternatives Fasten vor Gott, das ihn ehrt, ein wahres Erntedankfest. Nach Römer 12, begebt euch selbst als lebendiges Opfer auf den Altar Gottes. Ein wahres Erntedankfest, das auch denen gilt, die sich dafür in der Gemeinde und in der Gesellschaft eingesetzt haben und es noch tun. Christen haben Freude an jedem, der Kriege beendet und Neues auf den Weg bringt. Und selbst wenn der sogar Trump heißt, dürfen wir uns freuen, wenn es ihm denn gelänge. Ich wünsche Ihnen und mir ein solches Erntedankfest mit alternativem Fasten. Und wir singen ein wunderschönes Abendlied.